Herzlich willkommen bei Land, Technik, Leben, dem Wüstenberg-Podcast. Hier geht es um Menschen, Technik, Innovation und natürlich Landwirtschaft.
Es ist eine Produktion der Firma Wüstenberg und mit ganzem Herzen für euch am Start.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Land, Technik, Leben. Heute zu Gast bei mir Steffen Eggers. Steffen ist Agrarbetriebswirt und führt gemeinsam mit seiner Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb in Nordfriesland, im Herrenkoog. Und aus einem klassischen Hof hat er mit seinem Vater Schritt für Schritt eine spezialisierte Wagyu-Rinderzucht aufgebaut, mit Fokus auf Qualität, Direktvermarktung und einem klaren Premium-Anspruch. Mit einem 24/7-Hofladen und eigener Vermarktungsstrategie zeigt er, wie moderne Landwirtschaft heute auch unternehmerisch gedacht werden kann. Herzlich willkommen, Steffen.
Vielen Dank. Guten Tag.
Schön, dass du da bist vor uns auf dem grünen Sofa, dass das geklappt hat nach meinen ganzen Verschiebungsanfragen, weil die Termine nicht immer ganz hingehauen haben. Aber das kennst du ja sicherlich auch.
Ich wollte gerade sagen, krieg mal einen Landwirt vom Trecker oder vom Feld ins Büro oder auf die Couch gesetzt für eine Stunde. Ist ja wahrscheinlich, wie gesagt, bei allen gut zu tun und ja, alles gut, das kennen wir ja.
Nee, aber schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollen heute ein bisschen über Wagyu sprechen, aber nicht nur über Wagyu. Ich glaube, deine Persönlichkeit ist sehr, sehr vielfältig und du hast sehr viel schon gemacht in deinem jungen Alter. Ich erinnere mich, dass du für uns zum Beispiel die Gebrauchtmaschinen-App mal programmiert hast mit deinen Kumpels. Das ist schon ein paar Jahre her. Also daher kennen wir uns auch und auch natürlich unsere Familien kennen uns. Nicht weit voneinander entfernt in Nordfriesland aus der Heimat. Und so verbindet uns ein bisschen was. Und ich finde das total interessant, dass wir heute mal ein bisschen sprechen können, schnacken können. Und sicherlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessant, mal etwas über Wagyu, aber auch das Konzept 24/7 Hofladen zu hören. Das finde ich in der heutigen Zeit auch sehr interessant. Da wirst du uns sicherlich ein bisschen ein paar Einblicke geben können. Wenn du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen magst, wer du bist, wie alt du bist und wieso dein Werdegang war.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Steffen Eggers, 28 Jahre alt und habe ganz klassisch, wir haben einen ganz klassischen Familienbetrieb zu Hause mit Milchwirtschaft. Und dann nach der Realschule war dann eigentlich klar mit 16 landwirtschaftliche Ausbildung. Beziehungsweise das war nicht ganz so klar, weil ich die Chance hatte und dadurch kennen wir uns ja quasi schon vorher. Ich habe so eine Affinität zu Technik und zu Software und PCs gehabt und habe dann so nebenbei, neben der Landwirtschaft, was so auf dem Hof los gewesen ist und da denn ja auch, das war ja so die 2010er Jahre oder ab dann, wo dann ja auch viel Digitalisierung, Modernisierung in den Betrieben eingeflossen ist und auch so beispielsweise GPS-Technik brauchbar wurde. Und so habe ich dann tatsächlich nebenbei als Hobby angefangen, Software und dann App-Entwicklung zu machen. Und hab dann aber trotzdem, das ist so der alte Schlag von den Eltern, so erstmal was Vernünftiges machen, trotzdem die Ausbildung zum Landwirt gemacht und da auch dann irgendwann gemerkt, so ja, ist ganz schön vom PC und da was zu machen und irgendwie, ja, was voranzubringen und Neues zu erschaffen tatsächlich. Also man fängt auf dem weißen Papier an. Aber, und das ist immer so der Trugschluss oder das Schöne an der Landwirtschaft ist tatsächlich, dass wenn wir morgens aufstehen und unsere Tiere füttern und unsere Felder bearbeiten, dann kannst du es abends tatsächlich sehen. Und das war, fand ich, immer so in der Technikwelt, ist es immer ein bisschen schwerer tatsächlich. Also da ist es, da sitzt man manchmal 2-3 Stunden an einem Problem und ist immer noch nicht weiter, so nach dem Motto. Gibt es in der Landwirtschaft auch in der Werkstatt, aber wie gesagt, man hat doch irgendwie, ja, erfüllt vielleicht jemanden irgendwie anders als in der Technikwelt. Ja, und dann nochmal hinter der landwirtschaftlichen Ausbildung so ein grünes Jahr gemacht, einmal so ein bisschen umgeschaut und dann den Betriebswirt in Agrar gemacht, dass man eben auch fit ist, was so die Zahlen angeht, die Bücher angeht, Betriebswirtschaft noch ein bisschen mehr gemacht hat und nicht nur quasi die Grundausbildung hat, um dann den Hof zu übernehmen. Genau. Und dann tatsächlich zeitgleich, wo ich angefangen mit der Ausbildung, schon irgendwo die Weichen gestellt für die Betriebsumstellung, weil uns war klar, dass so wie wir gewirtschaftet haben mit der Milchwirtschaft, dass das wahrscheinlich nicht wie mit mir in der vierten Generation noch so funktioniert. Und dann sind wir übergegangen zu gucken, links und rechts, was kann man nach oder neben Milch machen oder zusätzlich.
Wann war das ungefähr?
Das war eigentlich, wo ich angefangen bin mit der Ausbildung 2014. Und dann war auch so klar, also es war nie das Muss, den Betrieb zu übernehmen, sondern es war immer, sagen wir mal, ein Privileg, aber es war nicht so im Keim erstickende Tradition nach dem Motto, es wäre schon schön, dass du das tust, sondern mach was. Und wenn du das mit App-Entwicklung oder mit Technik, was für die Landwirtschaft angeht, machst, dann mach das so. Und da war auch schon ganz klipp und klar, dass du wahrscheinlich mit einer angenehmeren 40-Stunden-Woche eventuell sogar mehr Geld verdienen könntest als mit einer harten Landwirtschafts 40, 50, 60 Stunden Woche. Aber ich sagte, nee, ich mache die Ausbildung und ich würde, wie gesagt, eine Erfüllung daran sehen, das beides zu kombinieren und auch eben mehr den landwirtschaftlichen Fokus auch mit Tieren und mit der Natur zu haben. Und dann war, wie gesagt, 2014 klar, wir müssen irgendwas tun. Und dann sind wir 2015 angefangen und haben mit Wagyu gestartet.
Ja. Du beschreibst auch deinen Weg mit der Technikwelt. Fanden das deine Eltern komisch, dass du so technikbegeistert warst? Konnten sie sich das erklären? Wo kommt das her, dass der so Bock hat auf Technik, Software? Ja, was ganz anderes als die klassische Landwirtschaft.
Nee, tatsächlich nicht. Also es fing ja irgendwann so an, wo du eine Affinität entwickelst, wo du dich ja selber quasi, weiß ich, mit 10, 12 oder mit 14 so, wo du dann so eigene Ideen und Sachen umsetzt. Und ja, eine Motocross auseinanderbaust und guckst, wie du dann größeren Zylinder einbaust, damit es schnell läuft, oder einen Roller. Aber bei mir war es tatsächlich immer so, dass ich eher weniger die Motorentechnik angefasst habe, sondern mehr die Software. Nach dem Motto so, ja gut, also wenn der Roller 25 fährt, das macht er jetzt wahrscheinlich auch aus der Software-Seite. Das ist für mich dann einfacher gewesen, das hochzufahren oder zu ändern.
Deswegen sind die im Herrenkoch immer alle so gerast da.
Kann sein, ja. Beziehungsweise eigentlich, das darf man ja auch so gar nicht sagen, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder 25 fährt, ohne dass irgendwas schnell geändert worden ist.
Da gab es so Tricks.
Da gab es dann so Tricks. Ja, und dann, wie gesagt, das fing so an mit Webseiten und alles so auch hobbymäßig. Da wollte ich nie Geld für haben. Mit dem Schlüterclub tatsächlich, das waren so die ersten, die so unfassbar viel Material hatten. Und da der Umschwung dann war, dass super viel Nachfragen nach Prospekten, Flyern, Kenndaten und Produkten war. Und da gab es bei Schlüter tatsächlich, weil es ja auch eine auslaufende Firma war, da gab es keine Informationen im Internet drüber. So, also wenig über welche Modelle, welche Baujahre, wie viel, was es an Ausstattung gab. Und Schlüter Club Südhondern hatte einen riesen Keller mit allen Prospekten, in Original verpackt, in Plastik eingetütet. Und das alles raus, durch einen Flachbettscanner durchgejagt, dann das alles so in Texten. Es war unfassbar viel Arbeit.
Also, du hast alles digitalisiert.
Alles digitalisiert.
Alles, was analog da war.
Alles digitalisiert. Noch zu den Anfängen.
Das war das einzige Wissen, was von Schlüter noch da war, oder wie?
Das einzige, was so digital dann da war. Und das war für mich so, dass, wenn du jetzt im Internet nach Schlüter guckst und Videos und so, und auch der Schlüterclub hatte von allen großen Feldtagen Videos gemacht, auch professionell, aber es war VHS-Kassette oder CD und sowas. Und dann fängst du an, machst eine Webseite. Da war es noch so, dass du so Bilder und Videos gar nicht so richtig hochladen konntest auf der Webseite, weil das Internet gar nicht schnell genug war. Da hättest du für ein zweistündiges Video, hättest du da schon mal 2 Tage vorher es runterladen müssen. Und so fing das dann an tatsächlich. Und da konnte man sich dann in dem Sinne austoben. Die waren froh, dass die lästigen Telefonate aufhielten, weil die immer dann angerufen worden sind aus Bayern oder auch überall in Europa, über irgendwelche Maschinen und Schlüter und wo sie noch vielleicht irgendwas herkriegen könnten an Ersatzteilen. Und so ist das angefangen.
Und das hast du dann zu der Zeit, also mit Schlüter, das hast du alleine gemacht. Du hast nachher aber auch ein Team gehabt.
Genau, da war ich, glaube ich, so 13, 14, glaube ich, 14, 15. Und dann, wo ich sagte, ja gut, da kannst du auch dann Geld mit verdienen, weil viele fragten dann auch an und sagten, hier, die Webseite, mega geiles Ding, so nach dem Motto. Wir wollen das auch gerne haben. Wo ich dachte, so, ich kann das gar nicht in Zeit rechnen, wie viel Nächte ich da versucht habe, irgendwelche PDF-Dateien hochzuladen und die kategorisieren und mit Kennwörtern, dass du eine Modellreihe suchst und fünf verschiedene Prospekte, weil das da irgendwo drin vorkommt, quasi raussuchst. Und dann, ja, wie gesagt, mit den Windparks, die dann auch quasi alle Anteilseigner mitnehmen wollten, was die Ertragsdaten angeht, Transparenz so ein bisschen. Und dann, wie gesagt, mit euch. Das war tatsächlich was. Also dann sind wir so von Webseiten umgesprungen auf App-Entwicklung und hatten dann, da war ich 16, genau, wo ich dann die Lehre angefangen bin, 2016, hat meine Schwester Karin dann gesagt, so, es wäre gut, wenn du da mal ein Kleinunternehmen draus machst oder ein Einzelunternehmen draus machst. Und dann musste Mama noch meinen Gewerbeschein unterschreiben, weil ich mit 16 nicht geschäftsfähig war oder nicht voll geschäftsfähig war. Mit dem Schein war ich es dann aber. Das ist tatsächlich so eine, ich will nicht, ist keine Rechtslücke, aber als Einzelunternehmen, also wie haftend war denn meine Mutter, weil sie unterschrieben hat. Ich durfte aber meinem Namen, weil das mein Einzelunternehmen war, durfte dann quasi mit 16 Angebote schreiben, Rechnung schreiben, einkaufen, war ja auch dann Laptops und alles, was man so nebenbei braucht. Ja, und so fing das dann an. Und dann sind wir von Webseiten relativ schnell umgeswenkt auf Apps, weil das war dann auch so kommendes Ding. iPhone 4 müsste es denn gewesen sein, iPhone 5. Ne?
Ja, wie sah das iPhone 4 noch aus?
Das war das erste ganz kleine, so flache relativ. Und dann so, das war noch sehr kantig.
Genau, das
mit dem Home-Button.
Das runde war das iPhone 3? Nee, das war das iPhone 1? Nee
3.
3, ne? Das war so sehr.
Das war dieses IR.
Ja, wie ein Ei. Und dann das 4er, genau, das war das mit den ersten Kanten, ne?
Genau.
Was ja auch noch in der Schulzeit, wie einer um die Ecke kam und hatte das erste iPhone 4 mit den silbernen Kanten.
Genau.
Das war die Sensation. Haben alle gefeiert.
Ja, und dann kamen ja Apps auf. Und dann haben wir gesagt, okay, Webseiten ist immer noch führend. Jeder hat eine Webseite als Unternehmen oder als Verein oder wie auch immer. Aber Apps bieten, wenn du mehr machen willst, und das hatten wir so bei der Webseite, beim Schülerclub halt das Thema, das hättest du auch gut in der App verpacken können, dass du deine Prospekte direkt öffnen kannst, dass du dir auch das speichern kannst, die PDF-Datei, und nicht jedes Mal wieder neu auf die Webseite gehen musst und dich durch alles an Archiven durchforstest. So, aber genau, dann waren wir auf AK-Techniker, ich weiß nicht, das welches Jahr erstmal war, und hatte dein Vater mich mit nach Hause genommen. Und dann hatte ich mich gefragt, so, was denn, also ob ich dann denken würde, ob das so mit Apps und ob das jetzt so das neue Ding wäre. Ich sag ja, weil wenn du jetzt dein Handy öffnest und du hast eine App drauf, das war jetzt der Vergleich mit den großen Gebrauchtwagen-Apps für Autos, war das dann Thema? Und ich sag, das ist so, die neue Jugend guckt so nach einem neuen Schlepper.
Ja.
Oder nach irgendwas. Und dann sind wir damit angefangen, ja.
Ja, das war auch sehr erfolgreich. Also wir haben dann es war unsere Wüstenberg-App, wo wir dann alle Gebrauchtmaschinen drin haben. Und das eigentlich wie so ein mobile.de war, ne? Also man konnte nach Fahrzeugen, Modellen suchen. Und so haben wir den Verkauf dann gefördert. Diese Technikwelt. Man stellt sich ja immer so Nerds vor, die im Keller sitzen und die ganze Nacht durchbuffeln mit Red Bull und dunkler Musik. Ist das auch so?
Ja, in den Tiefen der IT ist das tatsächlich so. Und ich glaube, für den Erfolg, den wir hatten, waren mein Kumpel, der in der IT groß geworden ist und alle, die danach auch waren, auch ausschlaggebend, weil das Produkt nachher war. Aber die Schnittstelle hin zur Landwirtschaft. Also ich habe quasi dann ja gesagt, wir programmieren jetzt eine Gebrauchtmaschinen-App. Und dann musste ich denen erstmal erklären, dass es unterschiedliche Herstellermarken gibt, wie beim Auto. Ist ja eigentlich, man muss ja nur Parallelen finden.
Genau.
Aber dass es auch noch detaillierter ist, was so die Sonderausstattung und Kennzahlen sind. Und dass wir das quasi alles irgendwie filtern müssen können, wie auch immer.
Ja.
Verschiedene Standorte. Und das war tatsächlich, also da die Schnittstelle von der Landwirtschaft, von der, sagen wir mal, analogen Landwirtschaft, wo der Trecker bei euch auf dem Hof steht und zu Verkauf steht, bis hin zu dann, dass jemand das auf dem Handy sehen kann. Da dazwischen ist echt, also da spielt die Musik. Und wie gesagt, das ist dieses, wie gesagt, will ich mir auch nicht von losschreien, dass ich es nicht auch bin, dieses nerdige abends ab 10, wenn es dunkel wird, Musik und Energy oder Kaffee oder sowas, keiner stört dich und dann bist du so in deiner Bubble, in deiner Welt drin, in deinem Tunnel, wie auch wahrscheinlich bei Autoren, die ein Buch schreiben, die hoffen, dass sie in ihren Tunnel reinkommen, um dann da drin zu arbeiten und noch effizienter zu sein, dass dich keiner ablenkt. Aber da ist dann nur noch eins oder null, ne? Also ist dann wenig, wie schick der Trecker ist und welche Farbe und der jetzt eine Sondereditionsfarbe hat, sondern da geht es eigentlich nur darum, um Codes, ja.
Und das ganze Wissen, Programmieren, das ist ja auch wirklich komplex. Das hast du dir so selber angeeignet mit den Kumpels.
Ja, das haben wir uns alle angeeignet, weil wir nur, sagen wir mal, wir hatten ja Problem und wir mussten eine Lösung finden. Wir wollten diese App bauen und da war es ja so, dass Holger auch gesagt hat, so
Muckmann. Wir einigen uns dann später.
Genau. Und dann, du erst dann merkst, wenn du sich, also eine Idee ist immer ganz cool und wir sind, ich weiß nicht, das von Hannover nach Hause in der Nacht, wir waren schnell unterwegs, aber die Idee in den 2-3 Stunden, die wir dann so zusammengebaut haben und was das Endziel dann wäre, so wie es dann nachher geworden ist, das ist ja ganz cool. Wenn du aber merkst, was das alles für Probleme mit sich bringt, wie das euer System noch eine ganz andere alte Sprache gesprochen hat und wir quasi erstmal da Daten rauskriegen mussten. Die Bilder, das weiß ich noch, die Bilder waren, ich würde sagen, schlecht auflösend.
Ja.
Und dann musste erstmal an allen Standorten gesagt werden, so es wäre gut, wenn die Qualität ein bisschen besser wäre.
Nicht Kameras oder?
Ne? So nicht quasi von nicht jetzt auf einmal alles, sondern ich sage, es wäre gut, wenn eine neue Gebrauchmaschine reinbringt, dass die gute Bilder haben. Und das, ich sage auch, bitte nicht nur eins, also Minimum 3.
Aber zu der Zeit wurde ja vielleicht mal ein Bild eher reduziert, damit man irgendwie die Datenbank nicht überlastet oder dass man so ein bisschen die Speicherkapazitäten im Blick hat. Und ja, das hat sich eben alles gewandelt, ne? Also heutzutage brauchst du keine Maschine, kein Fahrzeug mehr verkaufen ohne vernünftige Bilder. Das ist ganz, ganz wichtig, ehe sogar noch mit Videos, dass man als Kunde erlebbare Bilder sieht, ob die Maschine gut funktioniert, etc. Bevor wir auf Vacuo zu sprechen kommen, würde ich ganz gerne nochmal bei euch so ein bisschen reinhorchen in den Hof. Du sagtest damals so, als ihr dann die Entscheidung getroffen habt mit Vacuo, du hast noch 2 Schwestern, so war das immer klar, dass du den Hof übernimmst und wie groß ist der Hof gewesen, wie gesagt, mit den Milchkühen? Wie vielleicht ein paar Eckdaten zu dem Hof?
Niemand, glaube ich, war, ich will nicht sagen gezwungen, aber niemand wurde darauf hingedrängt, den Hof zu übernehmen. Und jeder konnte das machen, worauf er Lust hatte. Und normalerweise ist es ja so, dass nach der Höfeverordnung in Schleswig-Holstein, dass eigentlich das älteste Kind den Hof übernimmt. Das wäre Kerin gewesen. Sie hat aber Steuerfachangestellte gelernt und auch noch Steuerfachwirtin gemacht. Aber auch im landwirtschaftlichen Aspekt, also da auch die Schnittstelle zur Landwirtschaft gehabt. Aber da war es, glaube ich, nie Thema, den Hof zu übernehmen. Bei Laura auch nicht. Logistik studiert in Hamburg und da auch noch so im landwirtschaftlichen oder Lebensmittelbereich geblieben. Und dann, wie gesagt, ein Sohn quasi, der dann auch irgendwo noch die Affinität trotz Technik zur Landwirtschaft hat. Ja. Und dann, wie gesagt, auch diese Ausbildung macht. Ich denke, das ist so, also ja, wie gesagt, wenn man so 4 oder 5 Jahre alt ist, dann will man Feuerwehrmann, Polizist oder Landwirt werden, weil die großen Trecker und alles, was groß ist, dich irgendwie anzieht. Aber ob das mit 15, 16, wenn du irgendwie eine Ausbildung machen musst oder mit 20 immer noch so ist, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ja, so war es dann schlussendlich klar, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Ich übernehme das oder wir versuchen das zu machen. Bis dato, ich bin jetzt die vierte Generation, war Milchwirtschaft eigentlich dominierend. Früher war alles auf dem Hof vertreten. Also von Kohl, Ackerbau, Weizen, Schweine, Pferde für den Schlepperersatz oder als einzige Alternative zu dem Zeitpunkt. Und irgendwann hat sich das über die Jahre, und ich denke mal so ab den 90ern, wo mein Vater, also die dritte Generation quasi, angefangen hat zu wirken, war nur noch der Fokus auf Spezialisierung. Also da ging es nicht mehr darum, so ich mache noch nebenbei die und die und die Sachen, dann hast du 3-4 Baustellen, sondern spezialisier dich, mach nur das, dann machst du es gut oder besser als alle anderen. Und so sind wir dazu übergekommen, dass wir halt dann in dem Sinne nur noch die Milchwirtschaft hatten und hatten bis zuletzt 2019 haben wir die Milchwirtschaft dann auslaufen lassen oder schon Jahre vorher, also die Entscheidung kann man knaller Fall treffen, aber wenn man es ein bisschen auslaufen lässt, ist es einfacher, kann man sich darauf vorbereiten, weil wie gesagt, es ist nicht einfach eine Maschine, die man den Schlüssel umdreht, sondern wie gesagt, arbeiten mit Tieren zusammen und auch mit den landwirtschaftlichen Flächen. Und man muss schon gern die nächsten Jahre wissen, was man vorhat. Und wie gesagt, eigentlich relativ modern. 2008 der erste Melkroboter, auch über euch quasi, mit Lemmer Fullwood Vertretung reingekommen. Wie gesagt, also mein Vater war schon immer so, dass er sagte so, Fachkräftemangel, Spezialisierung, Technik muss uns vieles ersetzen, gerade die Körperarbeit, die schwere Arbeit.
Ja.
Das weiß ich noch bei meinen Oma und Opa, die wirklich noch ihr ganzes Leben im Melkstand verbracht haben und auch noch einen Teil in Anbindehaltung. Für die war ja schon, der neue Melkstand war schon eine Errungenschaft. Und als der Melkroboter kam, der quasi dann ja die Arbeit übernommen hat, noch mal viel mehr. Aber, und das war so das Ernüchternde, glaube ich, für alle, die sich die Bücher angeguckt haben, dass wir trotz alledessen schwer Geld verdient haben. So, oder nicht genug für die Schwere der Arbeit. Und wir hatten jetzt, also, wenn man jetzt, ich habe dann nochmal, wo wir den letzten Buchabschluss hatten, wo die Milchwirtschaft präsent war, 2019, habe ich dann nochmal einen Betriebsspiegel die letzten 10 Jahre zurückgemacht von 2009. 2008 und 2009 hatten wir Finanzkrise und dazwischen hatten wir 3 Milchkrisen. Also 3 Milchkrisen, wo wirklich der Preis so weit unten war, dass wir echt Geld reinstecken mussten in die Betriebe, weil es an Einnahmenseite überhaupt nicht gepasst hat.
Wie viele Milchkühe hattet ihr?
Am Ende hatten wir gute 105 bis 110 an 2 Melkrobotern. Wir haben 2012 dann nochmal einen Melkroboter zugekriegt und so weit erweitert und alles ausgeschöpft, was quasi für unseren landwirtschaftlichen Hof oder für die Hofstelle das Maximum bedeutete, ohne jetzt noch viel mehr Geld in die Hand zu nehmen. Und wie gesagt, die letzten 10 Jahre war es dann, also ja, teilweise auch schön rechnen. Ne? Also ja, da haben wir jetzt in dem Jahr in der Milchkrise haben wir kein Geld verdient. Und die nächsten Jahre waren besser. Ich sage ja, die waren besser, aber das Loch, was wir vor 3 Jahren produziert haben, haben die guten 2 Jahre auch nie aufgefangen. Dafür war das Loch zu groß. Das wollte man sich dann aber auch nicht konnten sich schwer eingestehen. So. Und da finde ich es gut, dass unsere Generation, die jetzt kommt, viel spitzer rechnet und mit einem Bleistift dabei ist und sagt, wenn sich das nicht rechnet, warum tun wir das? Also so, und wie hat Milchwirtschaft eigentlich schön gewesen, schönes Produkt. Aber, und das war so das Thema, wo wir dann zu Wagyu gekommen sind, halt auch austauschbar. Also da kam jeden zweiten Tag kam der LKW, der Milchwagen und hat dann auf allen Betrieben, auch bei unseren Nachbarn, die Milch eingesammelt. Und dann war es vermischt und schmeckte grundsätzlich alles gleich. So, und dadurch auch die Milchkrisen hat man ja gemerkt, dass wir einfach ein austauschbares Produkt sind und dass auch im Endeffekt, wo wir aufgehört haben, hat man das nicht mal in irgendeiner Statistik gesehen, dass wir aufgehört haben, weil 120 Kühe weniger oder mehr, da sind wir viel zu klein für. Ne? Also da konkurrieren wir mit dem Weltmarkt mit Ländern wie Amerika oder Russland, die da 100 Kühe mehr oder weniger, wie gesagt, gar nicht irgendwo auf irgendeinem Zettel auffallen würde. Und gar keine Nummer oder keine Relevanz quasi stellt. Und das ist natürlich ernüchternd, weil das dein Lebensprojekt ist und auch deine Verwirklichung. Ne? Ja. Und ist es schwer einzugestehen, dass man mit der Landwirtschaft in der Größenordnung einfach kein Geld verdient und man sich immer fragt, warum kann es mein Nachbar oder warum kann der das und hat nochmal einen neuen Trecker gekriegt. Ja gut, der ist halt mittlerweile mit der Größe, die wir dann hatten, sind Betriebe 10-mal so groß. So, wenn die entscheiden, dass sie größer werden wollen, dann nehmen sie quasi in einem Jahr die Vergrößerung von unserem ganzen Betrieb auf. Dann machen die 10% mehr bei 1000 Milchkühen, haben unsere ganze Betriebsgröße einmal aufgefangen in einem Jahr. Das, wo wir jahrelang oder jahrzehntelang mitgearbeitet haben, machen die in einem Jahr mehr oder weniger. Also es ist so, und die machen die Wirtschaftlichkeit.
Ja.
Ne?
Ja.
Die machen das mit Stückzahlen. Und da haben wir gesagt, das schaffen wir nicht.
Hast du deinen Eltern das sehr klar gemacht, dass diesen Schritt zu gehen, weil man da vielleicht noch die dritte Generation noch mehr dran hängt, weil man dafür gelebt hat, das alles aufrechtzuerhalten, auch gerade mit Milchkühen? Ich stelle mir es sehr, sehr herausfordernd vor, klar zu machen, dass wir jetzt wirklich was verändern müssen. Das ist schon eine starke Transformation auf eine ganz neue Idee. Und dann Wagyu war dann ja, als ihr sicherlich angefangen habt, auch noch nicht so bekannt hier oben. Das war ja exotisch. Wer hat die Idee gehabt und wer hat das umgesetzt oder durchgesetzt?
Den Grundstein, also das ist das Schöne an Familienbetrieb, ist ja, dass die Entscheidung meistens zusammen getroffen wird und jeder ja quasi den Erfolg und die Niederlage ja irgendwie gleich spürt, gleich sieht, weil er immer da ist und auch alles quasi mitverfolgen kann. Und ich denke tatsächlich, der Leidensweg die letzten 10 Jahre in der Milchwirtschaft hat allen gezeigt, dass das so nicht funktionieren kann. Das war jetzt nicht aus heiterem Himmel und sagen wir, der junge Nachfolger kommt da mit ganz abgefahrenen Ideen um die Ecke und alle sagen sie, ja, wofür? Was soll der tun? Das läuft doch. Nee, es hat einfach nicht gelaufen. So. Und wenn man das dann mal relativiert und sagt, na gut, jeden Morgen 500 Euro auf den Frühstückstisch zu legen und die sind abends weg, weil du einfach Geld in den Betrieb reinstecken musst, weil es nicht läuft, das kann auch nicht die Lösung sein und schon gar nicht für dann die nächste Generation. Also ich glaube, das ist auch ein Dorn im Auge, wenn du siehst, na gut, ich hätte noch als jemand, der 30 Jahre Berufserfahrung hat, ich hätte den Betrieb noch so 10 Jahre laufen lassen können ohne große Investition und habe dann meine Rente und bin fein raus. Aber wenn eine neue Generation kommt und auch eine neue Familie damit ernährt werden soll, zusätzlich, dann muss sich das Rad halt größer oder schneller drehen. So. Und das war zum Glück nicht so. Zum einen, wie gesagt, ich musste es nicht übernehmen. Wir haben aber gesagt, wir versuchen das. Dann haben wir nach Ideen gesucht und dann hatte mein Vater irgendwann Reportagen gesehen, wo es so langsam aufkam, wie ein absolutes Nischenprodukt, sehr teuer, rar, sehr ausgewählte Kundschaft und schlussendlich rückführend einfach auf eine besondere Rinderrasse. Es war jetzt kein, also viel Hokuspokus, was man so gehört hat, aber schlussendlich aus Landwirtssicht ist es ein Rind gewesen. Es war natürlich sehr charmant, weil als wir gesagt haben, okay, Milchwirtschaft wird es dann nicht mehr sein, dann muss man natürlich überlegen, was macht man denn? Also es ist schön, wenn man weiß, dass Plan A nicht funktioniert, aber wenn man keinen Plan B hat, ist es auch dumm. Geflügel ist es nicht gewesen bei uns, Schwein auch nicht, weil man, also der Hof hat sich über die letzten Jahrzehnte halt, entwickelt sich halt zu irgendetwas hin. Und wenn man jetzt einen Rinderstall hat, klar kann man ihn zu einem Schweinestall umbauen, aber es sind halt, es ist immer ein Kompromissbau. Und wir sagten, nee, wir können gut mit Rindern, ist eine schöne Tierart, wir wollen da eigentlich bleiben. Und dann war es irgendwie nur die Entscheidung, Milch oder Fleisch aus einer Zweinutzungsrinderrasse. Und Milch hatten wir dann durch. Wir hatten zwar noch neben der Wagyu-Rasse noch Plan B oder Plan C, das wäre gemolken mit Melkrobotern mit Wasser befüllen. Das heißt dann Büffelmilch beziehungsweise eigentlich Büffelmozzarella. Auch ein Produkt, was dann nicht gänzlich austauschbar ist, wo man bei der Milch oder beim Käse dann auch einen Unterschied schmeckt. Und wo dann der Kunde entscheiden kann, ob dem der Unterschied im Geschmack, in der Qualität das quasi rechtfertigt, ja, was wir tun und auch vom Preislichen her.
Dass ihm das wert ist.
Dass ihm das wert ist. Ja. Und ja, so sind wir aber eigentlich dann irgendwie so, nicht im Ausschlussverfahren, aber wir sind dann zu Wagyu gekommen. Und das war zu dem Zeitpunkt, war es echt schwer, an Informationen ranzukommen, zu gucken, wer hat über welche, also wo stehen diese Tiere, kann man sich mal angucken, bevor man irgendwo blind Geld investiert. Und in Bordesholm, also an der Ostseeseite quasi, an der Ostküste, ist einer der größten deutschen Wagyu-Züchter. Nicht im Fleisch, sondern nur im Züchterwesen. Mhm. Und mitbeteiligt daran, dass in Deutschland Wagyus quasi als lebende Tiere auf den Höfen stehen und nicht nur als Fleisch importiert wird. Und das haben wir uns angeguckt und ja, ja, es gab einige Dokus darüber. Amerika und Australien ist relativ stark da schon mit dabei. Die sind schon seit den 90ern dabei. Die haben eine viel größere Erfahrung, Expertise. Ja, und dann haben wir uns nicht so umgehört, was man, wie man da jetzt reinkommt in das, also wie man diesen Schwenk macht von der Milchwirtschaft rum. Und dann merkt man erstmal alles, was man nicht braucht. Weil man alles auf Milchwirtschaft ausgerechnet hat. Also ja, Melkroboter waren dann nicht mehr, brauchte man nicht mehr. Alles drumherum für die Milchwirtschaft, ja, konnte man irgendwie verkaufen, Milchtanks raus. Und ja, es war dann alles, es war nicht alles nutzlos, aber es war dann erstmal nicht mehr für den Zweck bestimmt. Ja, ne?
Genau. Ja. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ja, dann habt ihr irgendwann aufgeräumt, habt die Infrastruktur geschaffen für den Hof. Dann kauft man erstmal einen Tierbestand oder wie sieht das, wie startet man?
Zwei Möglichkeiten. Entweder man geht zu einer Auktion oder man holt sich ein oder zwei lebende Rinder und fängt damit dann an. Oder man fängt an und nimmt befruchtete Eizellen. Das sind so die zwei Möglichkeiten, um Genetik auf dem landwirtschaftlichen Hof zu holen. Das Problem war nur, dass es gar nicht so viele Wagyus in Deutschland gab. Und die Züchter auch alle selber angefangen sind. Die waren auch gar nicht so bereit, ihre wieder schon zu verkaufen. Und dann müsste man halt viel weiter weg Tiere holen, transportieren. Und das stand bei uns so ein bisschen im Tierwohl-Aspekt nicht so ganz. Also nur wie wir uns jetzt ausspiegelt haben, in Nordfriesland Wagyus zu halten, muss nicht in Amerika jetzt 10 Tiere irgendwie über Schiff hier hinkommen. Und ja, 6 Wochen lang auf dem Meer rum zu, ich will nicht sagen dümpeln, aber rumzufahren, um dann quasi unserer Ideologie hier zu erfüllen. Und dann hat unser Zuchtunternehmen, was auch, wie gesagt, seit Tag 1, was die Milchwirtschaft angeht, immer unser Partner ist, die RSA, hat dann gesagt, kauft euch befruchtete Eizellen, ihr habt eure Milchkühe, dann macht ihr eine Leihmutterschaft in dem Sinne. Genau, und dann haben wir befruchtete Eizellen aus Amerika gekauft. 30 Stück.
Spannend.
Ja. Was? Also für mich dann auch, man hat jetzt die landwirtschaftliche Ausbildung gemacht und da ist es in der Milchwirtschaft nur so künstliche Besamung oder Natursprung, damit ein Kalb auf die Welt kommt und damit schlussendlich auch dann Milch gegeben wird. So, das war alles, was du in der Landwirtschaft so lernst und warum. Also dahinter fragst du es nicht, bestehende Struktur.
Ja.
Aber schon crazy, dass du befruchtete Eizellen in Flüssigstickstoff bei minus 180 Grad konservieren kannst.
Ja.
Wo der bei einer befruchteten Eizelle schon die Zellteilung anfängt, das noch einzufrieren, dass das stoppt. Und dann kann man das, ohne dass ja die befruchtete Eizelle irgendwas merkt, das über die ganze Welt global verschiffen. Und so sind 30 Embryonen, also wirklich so eine ganz kleine Pipette, 30 Mal, so ganz wirklich super klein. Für dann Umrechnungskurs war fast 1 Euro zu 1 Dollar, es waren dann 30.000 Euro.
Einmal ein kleines Paket rüber, 30.000.
Ja.
Ja.
Also das war schon noch viel. Also das war wirklich, das sind nur so kleine Streifen gewesen. Wo dann befruchtete Eizellen drin sein sollen, mit reinrastiger Wagyu-Genetik, mit Herdabstammung, mit ganz vielen Familienbaumstämme, damit man eben auch nachweisen kann, dass das Wagyus sind. Und dann unser Tierarzt und auch unsere Besamungstechniker sagten, wir würden es euch ungerne einpflanzen, weil wir Angst haben, dass man 1.000 Euro versiebelt.
Ja.
So, und es gibt 2, 3 Tierärzte, die sich auf Embryotransfer spezialisiert haben in Deutschland, haben angerufen. Dann kam auch einer, und das ist, wie gesagt, abseits von dem, normalen Zyklus besamen mit Natursprung oder ein Sperma rein und dann kommt ein Kalb raus, sondern da hat man erstmal gelernt, dass die befruchteten Eizellen ja aus einer lebenden Kuh rausgespült werden, bevor sie anwachsen in der Gebärmutter. So kommt man an befruchtete Eizellen. Und der Zyklus an dem Tag, wo das Rind die ausgespült haben hat, muss auch die Empfangsleihmutter den gleichen Zyklus haben. Am besten nicht nur taggenau, sondern gerne so einen 6-8-Stunden-Block. So, das heißt, man muss sich seine Kühe und seine Tiere noch genauer angucken, ja. Ihre Zyklus quasi auch versuchen zu synchronisieren. Und dann kam er, wie gesagt, super spannendes Thema, kam mit einem großen Sprinter an. Da hat er ein ganzes Labor drin mit Mikroskopen, mit seinem Stickstofftank, wo dann die Embryo drin waren, wo dann ja auch unsere mit drin waren, mit ganz viel kleinen Pipettenkram. Also ja, war ein Labor in der Landwirtschaft. Das war ultra spannend zu sehen.
Ja.
Und dann sagt er ja 50-50, ne? Mehr kann ich nicht machen. Und das ist auch also eine 50-50 Anwachsrate, dass das, was er jetzt da reinschießt, dass das in der Gebärmutter anwächst. Dann haben wir von der Menschenseite aus mit unserer Wissenschaft, mit unserem Wissen alles geschafft. Also wenn wir an die 50% rankommen. Kann auch immer schlechter sein, aber er sagte 50-50, wenn wir alles, wenn die äußerlichen Faktoren, die wir als Mensch beeinflussen können, ja, dann stimmen, 50%. Dann ist es 50-50.
Ja.
Und dann war es, ich will nicht sagen schlimm zu hören, aber wenn man eine 30.000 Euro Rechnung überwiesen hat,
ja,
wovon 15.000 so
ciao
weg sind.
Über See verloren gegangen.
Das war schon crazy.
Ja.
Und dann, wie gesagt, eingepflanzt. Und auch er kann bei der Zellteilung schon gucken mit Mikroskopen. Also Sperma ist super klein zu gucken. Eine befruchtete Eizelle, ich weiß nicht ganz genau, aber vielleicht schon gefühlt 100-mal größer. Also das kannst du fast mit dem lebenden Augen, kannst diesen kleinen Punkt sehen. Und am Mikroskop kannst du dann sehen, wie die wirklich anfängt, sich super schnell zu teilen. Mhm. Und auch aus der Größe, aus der Dicke der Eizellenwand, aus der Schnelligkeit der Zellteilung kann man auch noch einkategorisieren, wie vital, fit so eine Eizelle ist und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die anwächst. Ja, und dann haben wir die alle eingesetzt, alle am gleichen Termin, weil die Anfahrtskosten, dass er kommt, auch nicht unerheblich waren. Und dann, wie gesagt, 30 Tiere alle eingesetzt und dann gehofft, dass in 28 Tagen nicht alle wieder in den gleichen Zyklus reinkommen, sondern dass sie dann tragend sind.
Mhm.
Das war dann schon verrückt. Und wir haben tatsächlich 17 Stück dann tragend. Also da haben wir Ticken über 50%.
Also gute Quote am Ende.
Sehr gute Quote. Wir haben es noch 2-3 Mal mehr gemacht und da hat uns die Quote dann eingeholt. Also dann hatten wir mal 20 in Transfer und hatten nur 8 tragend.
Ja.
Also es ist, ich habe erst gedacht, so, wir sind gut drauf, gut intensiviert, haben uns alles gut quasi Know-how reingezogen, damit wir über die 50% kommen. Wir sind mal schlauer als andere. Nee, das war dann nur Glück tatsächlich beim ersten Mal. Aber das war dann relativ klar, als die Kälber auf die Welt kamen, auch super abgefahren. Du hast eine schwarz-weiße Milchkuh, großrahmig gebaut, lang für die Milchwirtschaft. Und dann kommt dann ein kleines, schwarzes, reines schwarzes oder leicht bräunliches Wagyu-Kalb raus. Und du weißt, dass die beiden miteinander genetisch nichts zu tun haben. Das war schon verrückt. Sonst hat man immer so, ja, wenn ein Kalb auf die Welt kommt und du kennst die Mutter oder du kennst den Vater, dann sagst du, oh, ein Schlag von den beiden sind drin und da ist nur diese Blässe oder das Weiße kommt von der Mutter. Also du hast dann schwarz-weißes Mutter, die quasi, wie gesagt, dann ein schwarzes Kalb rausgebracht, was gar nichts miteinander zu tun hat, sehr, sehr klein war, weil Wagyus eine relativ kleine Rinderrasse sind. Mhm. Und dann ja ausgerechnet, dass diese 17 Rinder bei 30.000 Euro Minimum an die 2.000 Euro kosten, plus ein bisschen Tierarztkosten, weil wir ja 2 Embryonen investiert haben, waren wir so um die 2.500 Euro für ein Kalb. Und das ist so das 10-fache von dem, was ein normales Kalb kostet.
Mhm.
Ja, das war auch, also schlaflose Nächte, muss man sagen.
Ja, also schon ein Wahnsinns-Invest am Anfang.
Ja, ein Wahnsinns-Invest, auch ins, ich will nicht sagen ins Blaue rein, man hat sich schon Gedanken darüber gemacht, aber ob alles klappt mit vielen externen Faktoren, die du eben auch nicht beeinflussen kannst, weil es Natur ist, was, ja, schlaflos. Und dann war es ja auch noch so, dass alle im gleichen Zyklus waren, alle gleichzeitig ja tragend geworden sind und alle im gleichen Abstand, ich würde mal so sagen, das war nachher auf so 7 Tage
Stress.
Alle Kälber kamen.
Ja.
Und wir waren bei jeder dabei, aber ich kann jetzt die lämmerhaltenden Betriebe, kann ich jetzt nachfühlen. Dass du quasi Nächte und Tage nur darauf und dass das klappt, weil das ist ja quasi dein Erfolg für das nächste Jahr, für die ganze Saison. So, und da entscheidet sich halt viel. Und gerade wenn das Kalb ja auch 10-mal mehr kostet als normal ist, dann legst du dich nicht für 2 Stunden hin für Schlafen, nur weil du müde bist, weil es könnte ja sein, dass wirklich jetzt das Kalb, auch wenn die Geburt jetzt schon 24 Stunden dauert, dass es jetzt in der 26. Stunde jetzt passiert und
ja,
dann bist du nicht da. So, und dann ist es auch blöd, weil es schon schwer war, überhaupt das Kalb tragend oder die Mutterkuh tragend zu kriegen. Ja, das war schon eine sehr, sehr spannende Zeit tatsächlich.
Das kann ich mir vorstellen. Was macht denn Wagyu so besonders?
Zum einen ist es so, dass Wagyus das Fett, was sie ansetzen, nicht nur außen ansetzen am Fleisch oder am Körper, sondern auch intramuskulär. Also diese Marmorierung, Maserung, die man so, wenn man mal Bilder sieht von einem Steak, sieht das dann quasi so kleine Äderchen durch das Fleisch gehen. Das machen ein, zwei andere Rinderrassen auch, aber nicht so extrem.
Mhm.
Und dass die Fettzusammensetzung eine andere ist als bei anderen Rinderrassen. Also Wagyu hat einen höheren Anteil an Omega-3- und 6-Fettsäuren, Zusammensetzung. Das heißt, je kurzkettiger eine Fettsäure ist, desto leichter ist sie für uns zu verdauen, desto weicher ist sie, weil sie eine kurzkettige Fettsäure ist. Je länger eine Fettsäure ist, desto härter wird sie und muss halt über erstmal aufgespaltet werden in Fettsäuren. Und diese Kombination, das heißt, das Fett ist zum Großteil im Fleisch drin, macht das schon sehr saftig. Mhm. Und dann ist das Fett, was quasi angesetzt worden ist, sehr, sehr weich und sehr buttrig.
Ja.
Und für das
kann ich bestätigen.
Ja. Und aus der Tiersicht ist tatsächlich so, dass das also Fett ist ein Energiespeicher für schlechte Tage. Und Rinder fressen und wiederkauen den ganzen Tag. Und wenn sie mehr zu sich nehmen, als was sie am Tag verbrauchen, dann sagen sie aus der Natur, aus der Evolution raus, okay, es gibt vielleicht nochmal im Jahr einen harten Winter, eine schlechte Saison, wo ich weniger zu fressen habe und kann dann aus meinem Energiespeicher, aus den Fettreserven meines eigenen Körpers mal schlechte Zeiten überbrücken. Und Wagyus haben es, denke ich mal, über die Generation, Jahrzehnte, Jahrhunderte perfektioniert. Weil wenn man Fettreserven vom Körper braucht, dann, also für die Organe, für die inneren Organe, für die Körpermitte, dann ist es leichter, das Fett, was quasi nebenan im Fleisch drin ist, zu mobilisieren, weil es der schnellere Weg ist, als Auflagefett zu nehmen, was ganz außen am Körper ist und quasi erstmal wieder verschmolzen werden muss. Das heißt, die Tiere sind im Gegensatz zu anderen Tieren ein bisschen widerstandsfähiger. Wenn es denen kurzzeitig weniger zu fressen haben, können sie viel schneller aus den Fettreserven Energie ziehen. Und dann haben sie halt einfach noch gesagt, dass sie, je kurzkettiger eine Fettsäure ist, desto besser ist sie verfügbar. Warum sie das alles tun, weiß keiner. Kann aus einer Mutation entstanden sein, kann einfach aus dem Evolutionsvorteil gewesen sein, dass Wagyu sich einfach von anderen Rinderrassen abgespaltet hat und gesagt, wenn wir überleben wollen, wäre es besser, wenn wir schlechte Zeiten einfacher und schneller überleben.
Mhm.
Oder besser hervorgehen. Und so hat sich vielleicht evolutionstechnisch einfach eine stärkere Rinderrasse gebildet. Genau.
Und der Ursprung der Wagyus, ist das nicht auch was Asiatisches?
Ja, kommt aus Japan und das ist deren Hausrasse. Also wie bei uns früher Shorthorns oder Holstein-Friesien, die schwarzbunten, rotbunten Milchkühe sind für die japanische Bevölkerung die Wagyus. Und Wagyu ist auch einfach nur die Übersetzung japanisches Rind. Das ist jetzt kein besonderes Wort, es ist einfach nur Wag, also WRG heißt japanisch für die und YU heißt dann Rind. Und die haben es halt, also Japan ist ja eigentlich, jetzt plump gesagt, eine große Insel und hat ein großes Gebirge. Und sie haben Reisanbau an den Küsten und an den Gebirgen haben sie halt Bergbau. Und für beides haben sie früher Rinder benutzt, einmal für die Reisfelder, wo sie dann quasi runtergegangen sind oder hochgegangen sind zu den Reisfeldern, die ja teilweise ja auch quasi verwässert sind, damit Reis angebaut werden kann. Ja. Und hatten dann eben die Wagyus als Maschineneinsatz. Und da haben sie gemerkt, dass sie einfach widerstandsfähiger sind, weil sie können auch mal 2, 3 Arbeitsgänge durchmachen, ohne direkt wieder irgendwo fressen zu kriegen, weil sie halt mit den Fettreserven, die sie schnell aufbauen können, arbeiten können. Das gleiche auch im Bergbau. Wenn sie erstmal unten sind, dann sind sie erstmal unten. Da gehen sie nicht alle 2 Stunden wieder nach oben, um was zu fressen. Mhm. Und genau, so ist das dann entstanden. Haben durch den Buddhismus ganz lange kein Fleisch gegessen, bis dann irgendwann mal ja eine Lebensmittel- oder Essensknappheit war und dann der König gesagt hat, oder der Kaiser, dass es Quatsch wäre. Also wir halten nicht nur Rinder für unseren eigenen Nutzen des Maschinens und der Arbeitskraft wegen, sondern wenn ein Rind des natürlichen Todes stirbt, dann wäre es Quatsch, das wegzuschmeißen, sondern wir können eben noch das Fleisch essen. Und so sind sie dazu gekommen, dass sie überhaupt gemerkt haben, was sie für ein besonderes Rind haben und was für ein besonderes Fleisch sie haben, weil sie es vorher gar nicht gewusst haben.
Ja, nur zum Arbeiten gehabt.
Und bis dann ein Amerikaner drüben nach Kobe, das ist eine Hafenstadt, früher ein Hafendorf gewesen, jetzt ist es eine Riesenstadt, und die Amerikaner anfingen mit der Globalisierung und Länder zu erschließen und auch mit denen zu handeln, hatte dann in Kobe, das ist ja so das Pardon zum Wagyu, wo man weiß, okay, Kobe-Fleisch ist quasi dieses intramuskuläre Fett und auch diese Schmackhaftigkeit. Und er sagte so, davon will ich gerne was mit nach Hause nehmen. So, und dann fing erst der Handel an, dass es über die Länder hin, über die Gesellschaften und Bevölkerung quasi erst bekannt wurde, dass Japan ein besonderes Stück Fleisch hat.
Das, glaube ich, würde ich das Stück Fleisch nochmal mehr, wenn man die ganze Geschichte jetzt hört. Also ja, sehr, sehr interessante Tiere, dass die so resistent und so zäh sind, ne? Obwohl sie sehr zart sind. Ja, Wagyu, dann seid ihr umgestiegen auf Wagyu, aber was noch alles dahinter steckt, du hast selber gesagt, dann hat der Amerikaner angefangen mit dem Handel. Wie seid ihr das angegangen? Also das stelle ich mir schon sehr schwierig vor. Eine ganz neue Nische, sehr hochpreisig. Also was bezahlt man aktuell für ein Kilo Wagyu? Kommt natürlich auf den Cut drauf an.
Kommt auf das Teilstück drauf an. Also das günstigste wäre immer Hackfleisch, so als Grundprodukt. Wir haben jetzt aktuell bei 22 Euro das Kilo. Und Filet sind wir bei 200. So, und das ist dazwischen.
Ja.
Kann man alles an Teilstücken und an Preiskategorien sich kaufen. Es war relativ schnell klar, als die Tiere auf die Welt kamen und wir immer noch die Milchwirtschaft hatten und dann in diesen traditionellen, konventionellen, sagen wir, landwirtschaftlichen Schienen unterwegs waren, da kommt alle 2-3 Wochen der Viehhändler, kauft Kälber, kauft Mastvieh ein und er dann irgendwann mal diesen Kälber-Iglus, diese kleinen schwarzen Tiere gesehen, er sagte, was ist das denn? Ist das ein Wagyus? Ja, habe ich auch schon was von gehört, da in Holland geht sowas auch jetzt los, oder Niederlande und Amerika ist ein ganz großes Thema gewesen mit Import und Australien. Damit will ich nichts zu tun haben, sagt er. Ich so, alles gut, dann nicht. So, und dann war relativ klar, dass der normale Weg, so wie Landwirtschaft funktioniert hat, für uns kein Absatzweg ist. Also der Viehhändler sagt, er möchte das Tier nicht kaufen oder er gibt keinen Mehrwert daraus, weil er keinen Mehrwert drin sieht. Also er gibt nicht mehr Geld aus, was nie sein kann, weil das Tier schon 10-mal so teuer in Entstehung war als normales Rind. Mhm. Die Schlachtbetriebe auch sagten, wir wollen mageres Fleisch und gar nicht so eine gute Fettauflage haben, weil wir mit dem Geflügel konkurrieren. Und da, wie gesagt, ist mageres Fleisch eigentlich eher so das Thema. Und dann kommt er jetzt mit eigentlich dem Gegenteil an. Dann war klar, wir müssen das Fleisch direkt verkaufen. Das heißt, wir müssen unsere Kunden finden, weil es gibt keinen Markt. Es gab keinen Markt. Es gab zwar der Kunde irgendwo in Deutschland, der gesagt hat, oder der auch gut vernetzt war, der auch vielleicht so viel in Amerika und Australien gearbeitet hat und da das Fleisch so in, sagen wir mal, normalen Steaks-Restaurants schon mal probiert hatte, aber es hier nirgendwo gefunden hat und dieser Trend und der Hype dann quasi rübergeschwappt ist und dann erst einen Bedarf ausgelöst hat. So, und dann ja auch erstmal schwer ist zu gucken, wo kriege ich denn Wagyu-Fleisch her und muss es dann aus Australien, Amerika kommen und man dann eben mit Öffentlichkeitsarbeit und mit Marketing erstmal sagen muss, nee, pass mal auf, hallo, in Nordfriesland haben wir eine Wagyu-Zucht, die verkaufen auch hier Fleisch, da kannst du dein Steak kaufen, das muss nicht mehr aus Amerika kommen, wenn du es überhaupt daher beziehen willst oder musst. Mhm. Und so muss man sich dann, wie gesagt, eigene Vertriebsstrukturen aufbauen. Und das war eigentlich schon klar, nachdem die Kälber bei uns auf der Welt waren. So, und dann hat man noch luxuriösen Vorteil, dass es erstmal dauert, bis man vermarkten muss. Aber auch der Zwang, dass du weißt, in 2-3 Jahren sind die Rinder groß genug. Mhm. Und man hat dann auch lange Zeit Geld investiert in die Rinder. Dann müssen sie auch das auch wieder irgendwie zurückbringen in den Betrieb.
Was ist das Schlachtalter?
3 Jahre. Doppelt so alt als konventionell. Haben die Schlachter und die Viehhändler, die haben sich das immer alles angeguckt. Die gucken sich ja gerne. Die Tiere werden größer über die Jahre hin und sagten, ja und, wann soll er es? Ja, nee, der hat noch ein ganzes Jahr noch. Ich sage, ja, der ist ja fertig. Ich sage, nee. Ja, der sieht zwar ausgewachsen aus, aber bei uns geht es nicht darum, dass er, wenn er gerade ausgewachsen ist und, sagen wir mal, von Effizienz und Wirtschaftlichkeit das Beste ist, dann quasi verwertet und geschlachtet wird, sondern bei uns geht es darum, dass es Qualität hat. So, wenn es ein Jahr länger dauert oder 1,5 Jahre länger dauert, dann ist es so.
Ja.
So, und durch dieses langsame Wachsen ist das Fleisch von der Struktur aus zerter, ein bisschen, also fester hört sich immer zäh an, aber es ist einfach besser gebaut und nicht so schwammig, wie man das kennt, wenn man ein Steak in die Pfanne schmeißt und dann sich das einmal halbiert in der Größe und die Pfanne quasi in so einem Wasser schwimmt, sondern dass das Steak auch so bleibt, wie es ist und wie gesagt, im eigenen Fett dann quasi anbrät. Ja. Und das ist halt so die Kunst, das dann ja auch zu übermitteln, ne? Also von der Landwirtschaft weg zu sagen, okay, das ist das Rind, das ist die Urproduktion, das ist die Landwirtschaft, dass wir morgens aufstehen, die Tiere füttern, die Felder bestellen und quasi alles dahin machen, bis das Rind quasi fertig ist, um dann quasi eine zweite Veredelungsstufe, ein zweites Vertriebsunternehmen aufzubauen, die das dann vermarkten kann. Sonst war es bei uns in der Landwirtschaft so, da kommt der Viehhändler mit einem großen LKW, hat die Tiere aufgeladen und wir haben nach 7 Tagen eine Gutschrift gekriegt.
Genau.
Und dann
ist keine Arbeit in Vermarktung reinstecken.
Nee, da war nicht Marketing, es war nicht wichtig, ob man ein Logo hat, es war nicht wichtig, wie so die Außenwirkung ist, sondern das war so, und das ist bis heute so, so lernt man es auch in der Landwirtschaft, in der Ausbildung, wir sind für die Herstellung der Lebensmittel zuständig, aber nicht für die Verarbeitung.
Ja.
So, und dann, wie gesagt, man...
Ist ein Riesenumdenken gewesen letztendlich auch dann. Auf einmal musstet ihr euch Kunden suchen, was ihr gar nicht kanntet,
nee.
So in dem Sinne.
Nee.
Wer sind eure Hauptkunden als Premium-Wagyu-Produzent?
Super durchmischt. Ich habe Anfang, wo wir, also angefangen mit der Vermarktung, habe ich irgendwie versucht, unsere Zielgruppe ein bisschen zu definieren. Wen müssen wir ansprechen? Wie alt sind die? Mit wem haben wir zu tun? Haben wir eher aus der Stadt zu tun oder eher aus dem Speckgürtel in der Großstädte? Und habe dann irgendwie eine Zielgruppe gefasst, die es am Ende gar nicht war.
Du hast einen Online-Shop aufgesetzt, also es ging schon auch wieder zurück auf deine Technikkompetenzen, so das zu digitalisieren, ganz deutschlandweit zu verkaufen?
Nee, das war aus der Not geboren. Wir haben 2019, wo wir aufgehört haben zu melken, haben das auslaufen lassen, weil 2019 dann auch die Vermarktung anfing. Wir haben 2015, 16 sind die ersten Kälber auf den Hof gekommen und dann 3, 4 Jahre später, bis sie ausgewachsen waren, wussten wir, okay, 2019 sind die ersten Tiere, die wir in die Vermarktung schicken müssen. Dann hatten wir 3 Jahre Zeit, irgendwie uns eine Vermarktung aufzubauen. Und jeden, den wir gefragt haben, hat gesagt, ja, klingt super, super spannendes Projekt. Sehe ich auch, dass ihr mit Herzblut dabei seid. Tiere super schick. Aber kommt man, wenn ihr das Produkt habt. So, also du kannst ja auch keinem Landwirt einen Trecker verkaufen, wenn du den Trecker nicht auf dem Hof stehen hast.
Ja.
Nur aus dem Prospekt heraus, ja. Aber wenn du ihn dann sagst, na gut, wir bestellen jetzt den Trecker aus dem Prospekt heraus, sieht super schick aus, dauert aber 3 Jahre. Dann sagt er auch so, ja, ich brauche aber diese Saison einen Trecker. Dann ist es halt schwer. Das heißt, wir mussten wirklich bis ran, ich habe versucht bis ran, wo wir das erste Tier quasi hatten, irgendwie, ja, eine Vermarktung aufzubauen, weil wir schon wussten, was dann die nächsten Jahre kommt. Und das war, wie gesagt, das war sehr schwer. Und wir sind dann 2019 angefangen und haben eigentlich aufgrund unseres Standorts in Nordfriesland in die Gastronomie verkauft. Das heißt, wir haben Sylt, das ist auch einer unserer ersten Slogans gewesen, vor den Toren Sylts, wo die Gastronomie halt auch auf die Zielgruppe ausgelegt ist. Und wie gesagt, kurze Transportwege, kurze Anbindung, auch was der Kontakt angeht. Man ist eigentlich relativ schnell drüben auf der Insel, wenn es mal Probleme gibt. Und das Pardon natürlich zu Sylt ist auch ein Saisongeschäft, ist dann Hamburg. So unsere nächstgrößere Stadt oder Millionenmetropole hat auch die größte Millionärsdichte in ganz Deutschland in den Städten. Und da sind auch sehr gute Restaurants und Hotels, die sich da ja, wie gesagt, auch den Bedarf der Zielgruppe quasi hingeben. Ja, und so war es dann 1 Jahr lang relativ erfolgreich. Quasi die Vermarktung Richtung Gastronomie aufgebaut, in größeren Gebinden natürlich. Weil wenn ich mit einem Koch telefoniert habe von Sylt und der hat einen Mittagstisch mit unserem Gulasch, dann ging es nicht um 10 Kilo Gulasch, sondern ging es um 100. Und Mittagstisch heißt jede Woche oder jeden Tag. Er hat das immer nur jede Woche einen Tag drauf als Special, immer mittwochs. Und jede Woche 100 Kilo Gulasch, das ist dann schon, das ist schon eine Hausnummer dann, ne? So, und dann sind wir 2020 aus der Not heraus mit Corona, wo unser ganzer Absatzsäule der Gastronomie weggefallen ist, dann zum Onlineshop gekommen.
Ja.
Die Idee hatte ich immer, das zu verschicken und auch, wie gesagt, mit Privatkunden zusammen, aufgrund der Technikaffinität, weil ich wusste, das wird funktionieren und das kann funktionieren. Aber da war es tatsächlich so, ich hatte 2019 nicht die Not. Ich habe Gastronomie gehabt, ich hatte mit 10, 20 Köchen die Woche zu tun und habe dann die Rinder quasi in dem Sinne durchgehandelt oder das Fleisch. Und da fiel immer ein bisschen was ab, was ich dann nicht in der Woche verkauft habe. Das ging dann durch unseren Abhofverkauf weg und dann war es gut. Also war nie das Augenmerk, wie es jetzt Stand heute so ist, mit dem Hofladen und dem Onlineshop relativ präsent und in Social Media für den privaten Kunden, sondern da war es nur Gastronomie, Preislisten, ja, so ein Exposé über den Hof schnell mal, damit die Köche und Restaurants sich drauf quasi ein Bild machen konnten.
Ja.
Auch zu den Restaurants hinfahren. Aber das wurde, wie gesagt, 2020 mit Corona alles zunichte gemacht.
Ja.
Und dann wieder umschwenken. Also sich versucht vor einem Jahr, sich neu zu erfinden und einen Markt zu bilden.
Und dann auf einmal Geschäftsmodell dahin.
Und dann ist das, ist 80% deines Absatzweges ist dann, oder deines ganzen Unternehmensabsatzes ist dann weg.
Heftig. So. Ja.
Und dann aus der Not geboren habe ich gesagt, okay, jetzt Plan B, also wir können nicht aufhören, weil die nächsten Generationen an Tiere steht ja da. Also ja. Wenn die 3 Jahre alt werden, weiß ich jetzt die nächsten 3 Jahre, wie viele Tiere ich in der Vermarktung zur Verfügung habe. Plus, dass ich die Entscheidung treffen möchte, Vacuus noch weiterzumachen. Das heißt, ich möchte irgendwo Kühe und Mutterkühe besamen und wieder Kälber zu bekommen, dauert es wie bei Menschen 9 Monate, eine Woche. Das heißt, wenn ich heute sage, ich möchte mehr oder weniger Vacuus machen, dann habe ich in 9 Monaten mehr oder weniger Kälber und dann 3 Jahre aufgezogen, also kumuliert 4 Jahre Produktionszeit. Und wenn ich jetzt sage, dass ich 2030 aktuellen Absatz plane, utopisch.
Ja.
Also für Unternehmer und für Selbstständige, die schon über mehrere Jahre hin planen, auch Investitionen weiter abschreiben. Für die ist das normal. Auch in der Landwirtschaft ist 4 Jahre eigentlich nichts. Da plant man teilweise über Generationen hinweg. Da werden Darlehens abgeschlossen. Das älteste Darlehen war bei uns 99 Jahre. Das war der erste, die Hofentstehungsvertrag. Den haben wir dann 2014, 15 ist der abgelöst worden. Also nach 99 Jahren von 1935 quasi. Und ja, über Generationen hinweg das Vertrauen gehabt, dass das immer so mit der Landwirtschaft funktioniert und irgendein Hofnachfolger den Hof übernimmt und das Darlehen quasi die Forderung übernimmt. Aber wenn man dann zum privaten Kunden, der aus der Stadt kommt, zu sagen, dass wir 4 Jahre schon wissen, was wir zu tun haben und in Vorlaufzeit gehen und man selber manchmal privat gar nicht weiß, was man abends essen möchte, weil man nicht so weit plant,
ja,
ist das schon ein großer Schritt. So. Und dann, wie gesagt, 2020 Online-Shop, der, wie auch alle anderen Online-Shops, die sich dann aufgestellt haben, weil sie nicht mehr diesen regionalen, analogen Abhofverkauf oder wie auch immer hatten,
ja,
dann sich dem Online-Shop gewidmet haben, ist der wirklich glücklicherweise durch die Decke gegangen, muss man sagen. Sonst sehe ich auch heute nicht mehr hier. Also
deutschlandweit dann.
Deutschlandweit.
Ja.
Fleisch verschicken, heute gepackt, morgen beim Kunden. Mit Expressversand, 24 Stunden,
ja,
mit Trockeneis, tiefgekühlt, können wir quasi Fleisch überall hinschicken.
Ja.
So, und das ist auch schon eine Errungenschaft gewesen, weil es eine Dezentralisierung war. Es war jetzt dann in dem Sinne wieder egal, wo wir sitzen. Und es war nicht mehr so, oh, wir sitzen vor den Toren Sylt, das heißt, Sylt ist eigentlich unser Steckenpferd. Sondern da war es dem Kunden jetzt in Berlin in dem Sinne egal, weil das Paket kommt nächsten Tag vor die Haustür geliefert. So, wo es herkam, aus welcher...
Aus Deutschland, das war dann vielleicht schon irgendwie
ja,
so Regionalitätsaspekt,
ja,
so ja, irgendwie, ja.
Da haben wir 2 Jahre Corona mitgemacht bei dem Online-Shop und wieder, das ist bis heute unser Steckenpferd, weil wir können deutschlandweit Kunden bedienen.
Ja.
Und das war das Charmante, wie wir auch zu den Hofladen gekommen sind, der Online-Shop, das musste ich quasi meinen Eltern erstmal erzählen, was ich jetzt vorhabe mit Online-Shop und Lagerbestände und wir brauchen jetzt Produktfotos und ich brauche einen Fotografen und wir brauchen dies und das jenes.
Auch wild dann.
Ja, also sonst war es immer nur so, bei den Köchen so, die wussten, was ein Rostbeef ist und wie das aussieht. Und wenn ich denen nochmal ein Probepaket geschickt habe, zu sagen, wie unser Fleisch in dem Sinne aussieht, dann war das klar. Aber das ist wie, ein, ja, wie gesagt, eine Gebrauchmaschine zu verkaufen. Ohne Bilder verkaufst du den Artikel zehnmal schlechter. Steht in jedem Forum bei Immobilie auch, wenn du ein Fahrzeug oder ein Auto verkaufen willst und du lädst es ohne Bilder hoch, wird da stehen, du wirst, also nur, dass du weißt, du wirst dein Auto schlechter verkaufen in dem Sinne. Das heißt, Produktbilder machen, Rezeptideen, wenn der Kunde nicht weiß, was er mit dem Produkt machen soll oder man Inspiration haben möchte, dann auch so Fragen, wie haltet ihr eure Tiere? Kann man euch besuchen kommen? Wie füttert ihr die? Woher kommt euer Futter? Dann auch diesen Aspekt mit Social Media. Ja, und das dann quasi alles vorzulegen der Generation, die zwar die Technik alles mitgemacht hat, also wirklich vom Faxgerät hin zu, dass die Telefonanlage rumdüdelt, weil die Internetverbindung jetzt quasi verbunden wird und man dann nicht mehr telefonieren konnte mit der ESD-Verbindung, um dann irgendwie online Tierbewegung hin und her zu melden. Das war schon das in den 90ern oder Anfang 2000er mit eigenen PCs. Ist das natürlich super abgespaced.
Ja, schon stark, dass sie das so alles mitgemacht haben. Musste ja mittragen, ne? Mehrere Generationen, Entscheidungen treffen, wieder was verändern, dann Corona geprägt natürlich. Schon sehr bewegende Zeiten, die ihr da durchgemacht habt. Und dann habt ihr die Idee gehabt mit einem Hofladen. Nochmal wieder ein neuer Vermarktungskanal, Vertriebskanal. Also Online-Shop ist immer noch nach wie vor da. Und jetzt macht ihr das auch über einen Hofladen. Finde ich super spannend, das Konzept. Vor allen Dingen diese Verfügbarkeit, 24/7 mit Kreditkarte vorhalten, man kann einkaufen. Also es ist ja wirklich so, ihr habt das jetzt ja nicht nur euer Fleisch, sondern man kann alles bekommen. Also ich habe es selber auch schon gehabt und auch genutzt. Auf dem Sonntag, Supermärkte haben zu und du kannst aber einfach nochmal dein gesamtes Frühstück einkaufen bei euch. Das ist schon richtig cool und ich glaube, das nutzen auch mehrere aus der Region. Wie kam die Idee mit einem Hofladen 24/7?
Also in den Corona-Zeiten war der Online-Shop das Steckenpferd und auch die einzige Möglichkeit. Es war Kontaktverbot. Wir hatten auch mal so die Funktion, dass du bei uns online bestellen konntest, weil viele fragten so, wie kann ich jetzt euer Fleisch kriegen, weil ihr keinen Abhofverkauf mehr habt. Ich sage, ja, dann kannst du Selbstabholung auswählen. Du hast dann mit PayPal bezahlt, dann kannst du eine Uhrzeit und dann war es wirklich mit Masken und mit der Einkaufstüte vorne an. Also gefühlt an die Einfahrt stellen, um dieses Pick-and-Go dann zu haben oder so. Und das war privat gesehen mal ganz schön, ein bisschen Ruhe auf dem Hof, keine Leute. Aber es war, ist eigentlich unser Leben. Also wir mögen das. Und auch mein Vater war immer so, er freute sich, wenn Kunden gekommen sind und Fleisch kaufen wollten, weil man es dann ja live gesehen hat, dass das Produkt ja nachgefragt wird. Und auch, dass sie wiederkommen über mehrere.
Interessant, die Menschen einfach kennenzulernen.
Die Menschen kennenzulernen und auch, dass da Parallelen gibt, was so Kulinarik angeht und auch andere Qualitätsansprüche. Und auch gerade, wenn wir junge Familien haben, den Kindern das zu zeigen, nicht nur die großen Trecker, sondern auch die Rinder und wie eine Landwirtschaft funktioniert. Und da sind wir sehr offen für, da auch, wie gesagt, denen das allen zu zeigen. Das war zu Corona-Zeiten tot und das ist halt sehr techniklastig. Also da druckt unser Drucker einen Auftrag aus, den packen wir dann, dann werden es verschickt und eigentlich hört man von dem Kunden in dem Sinne nichts, außer vielleicht mal ein Feedback.
Emotionalität verloren. So
genau.
Das Erlebnis.
Und wir hatten zeitweise so, dass Gastronomie war tot. Wir hatten keinen Absatz dahingehend und wir hatten 95% Online-Shop-Absatz und 5% Hofladen, also ab Hofverkauf, die dann mal kamen, auch nach Corona. Und das fanden wir immer sehr schade, weil wir es immer gemocht haben. Und mein Vater sagte dann auch immer, ja, wir können noch mal ein bisschen was investieren in Hofladen, dass er ein bisschen schicker wird und mit Licht und anderen Fliesen und so. Ich sage, ja, aber wenn ich dir jetzt ausrechnen kann mit einer 5% Absatzsäule, wie viel dieser Vertrieb dir kosten darf für 10 Jahre, ich sage, da kannst du keine Fliesen verkaufen. Wenn ich aber sage, dass ich stundenmäßig es aufschreiben würde, weil wir es ja selber machen und keine Agentur zum Glück haben, ich sage, ich habe bestimmt in einem Jahr, wo wir den Online-Shop einmal umgebaut haben, von der Dimension zur Skalierung, habe ich bestimmt 20.000 bis 30.000 Euro an Lohnkosten, die ich quasi selber dann in dem Sinne gemacht habe, reingesteckt. Dann sagt das utopisch. 20.000, 30.000 Euro für so ein, kannst du nicht anfassen, kannst du nicht sehen. So, aber ging es um Features, um Liefertagen, Kalender und alles, um das Einkaufserlebnis zu verbessern. Weil mir das dann eben auch wichtig war, wenn du das Stück Fleisch schon nicht sehen kannst, dann so viele Features zu haben, dass du trotzdem kein schlechtes Gefühl hast, es zu kaufen. Und der Hofladen, dieser 24/7-Hofladen, war der Aspekt daraus, dass der Online-Shop für mich als Arbeitskraft gilt. Der steht 24/7 online im Internet zur Verfügung für die Kunden. Da können sie gucken, welche Produkte sind da, wie teuer sind die Produkte, wie viele Liefertage gibt es, wann kann ich es geliefert bekommen, wann kann ich das Fleisch haben, kann mir Rezeptideen angucken, kann mir den Hof angucken, das Team, alles, was man so eine normale Webseite hat. Mhm. Und arbeitet 24/7. Das war mal sehr spannend, wenn man morgens bei uns ins Lager gegangen ist und man dann nachts gesehen hat um 2 Uhr morgens, dass jemand Fleisch bei uns bestellt hat. So, das wäre analog ja nie möglich gewesen, weil jemand um 2 Uhr nachts ja nicht arbeitet und auch nicht die ganze Zeit wartet, bis irgendjemand mal kommt, um das zu kaufen. Mhm. Und der 24/7-Hofladen war für mich genau das Gleiche, nur analog gesehen. So, ich sage, wenn wir was analog direkt regional verkaufen, dann muss der auch diese Vorteile haben, weil die Zielgruppe, die wir auch bedienen, diese Vorteile auch wertschätzt. Mit, ich habe sonntags jetzt wenig im Kühlschrank oder ich möchte wetterbedingt jetzt noch schnell mal grillen abends. Wo kriege ich jetzt noch was her? Dann ist ein 24/7-System, was ja auch, wie gesagt, die ganze Zeit für dich da ist, wo du das Fleisch dann kaufen kannst und alle anderen Produkte kaufen kannst. Da haben wir so die Lösung, wo ich gesagt habe, okay, da können wir noch Geld investieren. Das wird noch Sinn ergeben, wenn wir versuchen, das zu machen, um, wie gesagt, noch mehr privat zu verkaufen. Wir sind jetzt ein bisschen weniger in der Gastronomie vertreten und auch bei den Gewerbekunden, und wir sagten, nee, wir würden gerne eigentlich privat an Kunden verkaufen.
Mehr machen.
Weil es einfach, jetzt haben alle ihre Vor- und Nachteile, die Absatzstrukturen. Wir haben natürlich mit viel mehr Kunden zu tun. Ich hatte früher mit so ungefähr 200 Restaurants zu tun, die dann Saison, je nach Jahreszeit, dann mal zu tun hatten, aber halt so mit 20 Köchen zu tun. Wir haben jetzt 8.500 Online-Shop-Kunden. So, da ist es immer jemand, der eine Frage hat und bestellen möchte, aber es nicht geht aus einer technischen Aspekt her und dich anruft und fragt, ich habe Geburtstag und ich möchte ein besonderes Stück, was du gar nicht auf Lager hast, kann ich es reservieren, bestellen. Und im Hofladen genau das Gleiche. Also wir haben zu guten Zeiten haben wir bis zu 500 bis 600 Besuche am Tag. Das ist sehr, sehr gut.
Ja.
Ich habe damit gerechnet, dass vielleicht 50 Kunden kommen,
ja,
die sich den Weg am Tag zu uns machen und
super gut
unser Fleisch kaufen. Ja. Genau. Und der Laden, also die Idee, auch so ein 24/7-Konzept aufzubauen, hatte ich auch schon in der Schublade, musste es aber aus der Not nicht heraus tun, war aber immer so ein bisschen so, wäre nochmal ein guter Absatzweg. Aber, und das stand fest, 24/7-System bei uns nicht auf dem Hof. Weil wir wohnen da, wir haben privat unseren Garten da und wir haben auch einen Hund. Und wenn du da dir ausspekulierst, samstags nachts um 2 Uhr morgens noch was zu holen, dann passt nicht zusammen.
Ja.
So, und dann war es nur noch die Frage des Standortes, nicht ob wir es machen, sondern des Konzeptes wegen. Und dann hatten wir sehr viel Glück tatsächlich, dass wir einen Standort gesehen haben, der zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig verfügbar war, aber aus gesundheitlichen Gründen dann aufgeben musste. Und ich dann einmal telefoniert, ich sage, na, wie sieht's aus? Und ich sage, ich würde gern weitermachen, aber aus Gesundheitsaspekt wird der Laden tatsächlich geschlossen werden. Mhm. Aber ich kann dir die Nummer vom Vermieter geben, kannst du mal mit ihm schnacken. Vielleicht hat er schon irgendwie Ideen oder will was anderes. Und dann ist quasi die Entscheidung dahin zu gehen, dass wir diesen Standort jetzt bekommen können, innerhalb von 2 Wochen, dann musste der dann fallen.
Ja.
So, und dann, ja. Ja, das war so das Einzige, weil man investiert in jeden Standort, hätten wir die gleiche Summe investiert. Aber der Standort ist eigentlich das Wichtigste. So, und da haben wir einen sehr guten Standort bekommen. Und der war schon, das wusste ich schon, als ich dann das erste Mal drin stand, der war für uns, das war erst nur die Idee, unser Fleisch zu verkaufen. Aber der war dann schon zu groß. Das sind 42 Quadratmeter. So viele Produkte haben wir nicht. Da hätten wir jeden Quadratmeter hätten wir 2 Produkte hinlegen können. Das war also utopisch viel Platz für nur unsere Produkte. Und da haben wir so durch Corona haben wir viele Direktvermarkter hier oben kennengelernt und auch leider viele gehen sehen müssen. Mhm. Und mit denen auch nochmal gesprochen und connected und zu versuchen, so jeder macht so seine eigene Suppe, aber keiner spricht so über seine Probleme und wo jetzt die heutigen Probleme in der Direktvermarktung sind. Das ist ein bisschen schade. Aber immer, und das Problem hatten wir auch, deswegen hat es uns nicht gewundert, war immer, dass man entweder den Hofladen auf dem Hof gebaut hat und die Kunden dahin mussten. Mhm. So sind wir zu einer 5% Absatzsäule gekommen, was schwindend gering war.
Ja.
Weil jemand musste sich zu unserem Hof verirren und so viele Hinweisschilder konnte man gar nicht irgendwo hinbauen. Und das zweite Problem war nicht nur der Standort, sondern auch noch, dass es einfach personalintensiv ist. Also wir hatten sonst immer so einen Hofverkauf, war freitags nachmittags, samstags morgens oder samstags vormittags. Und dann war es personalgebunden, immer dann jemand musste halt da sein. So, und wenn wir mal ein langes Wochenende machen wollten, weil wir gerade ein bisschen Zeit haben und wir ein freies Wochenende haben, musste ich mir spülieren, wen setze ich Freitag Nachmittag in Standby auf dem Hof, weil es könnte sein, dass ein Hofladenkunde kommt. Ja. Ärgerlicher wird's, wenn keiner gekommen ist und du jemanden denn da bezahlt hast quasi. Und ja. Und das hatten eigentlich viele Direktvermarkter eigentlich ähnlich, also genau. Ähnliches Problem.
Ja.
Da habe ich gesagt, okay, der Hofladen von der Größe hat Platz für noch viel mehr Produkte und es wäre schön, wenn wir das schaffen, weil wir wissen, wir auch eine Generation ist, die sehr bequem einkauft. Entweder möchte ich einen Online-Shop, wo ich alles kriegen kann, so ein bisschen so ein Amazon, ich kriege da alles und muss nicht die Webseite wechseln und auch nicht die Zahlungsmethode und Lieferadresse nochmal wieder eingeben, sondern das weiß es alles. Und genau das Gleiche eben auch, dass du einmal bei uns hinfahren kannst und du könntest alles kaufen, was du so grundsätzlich an Lebensmittel brauchst.
Ja.
Und so sind wir dazu gekommen, erstmal zu überlegen, wie viele Direktvermarkter gibt es, mit welchen unterschiedlichen Produkten gibt es, wie kann man die miteinander kombinieren. Und dann wurde relativ schnell klar, gut, Rindfleisch ist unser Steckenpferd, Geflügel und Schwein wäre noch schön.
Mhm.
Dann hatten wir über Social Media hat Lisa relativ schnell gesagt, okay, wir müssen es auch absplitten. Die Wackelzucht ist unser Hauptunternehmen, aber der Hofladen ist dann nachher so abgekoppelt, dass es unseren Wackelzucht-Kunden, die im Onlineshop sind, gar nicht interessiert, ob wir jetzt ein neues Produkt drin haben, weil sie könnten sowieso nicht kaufen, ist im Onlineshop ja nicht verfügbar. Sondern haben ein bisschen abgesplittet und darüber ein Reel gemacht, wo wir einen Aufruf gemacht haben, was die Kunden sich gut vorstellen könnten.
Mhm. Ja.
Einmal abgefragt. Das und
interessant wäre.
Das war tatsächlich dieses Reel ist auch sehr durch die Decke gegangen, weil das haben wir schnell mal so einen Nachmittag, saßen wir da in dieser Bruchbuden-Baustelle und sie sagt, ja, jetzt, also, weil wir viele Kunden auch mit denen gesprochen haben, auch so, wir würden das machen und was stellt ihr euch vor? Und dann so einzelne Ideen mal bekommen hatten und dann haben wir versucht, das mal aufzuschreiben, bis Lisa sagte so, ey, wir machen jetzt ein Reel und da kann jeder drunter kommentieren, was er gerne haben möchte. Und so wurden uns tatsächlich viele Direktvermarkter
vorgeschlagen,
viele Produkte auch.
Props an Lisa.
Ja, große. Und das auch.
Wir ja nochmal erwähnen hier.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann quasi alle Direktvermarkter angeschrieben. Ja, was macht ihr? Wir haben uns das angeguckt. Um dann eben, ja.
Das ist super cool, weil damit habt ihr ja letztendlich die gesamte regionale Landwirtschaft, die Direktvermarktung machen möchte, aber irgendwie sehr, also du hast das Konzept, den Kanal fertig vorgelegt, die brauchen nur liefern und müssen sich nicht um den Verkauf kümmern.
Nee, genau.
Und das ist schon super smart, sehr inspirierend, dass ihr es allen ermöglicht habt, da irgendwie sich losgelöst von der Weltpolitik oder ja, man ist ja immer gebunden an die Preise, sei es Milch oder andere Zweige, nur ein Lieferant zu sein und still zu verkaufen, sage ich mal so, wie es von dir beschrieben wurde. Also sehr, sehr cool, eine Stärkung für die ganzen landwirtschaftlichen Betriebe, die dahingehend sich ausbauen wollen mit der Direktvermarktung. Ja, lieber Steffen, du hast uns in dieser Folge, glaube ich, extrem mal was über Wagyu erzählt. Also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind hier mal richtig abgetaucht in die Welt der Wagyus. Ich habe auch heute dazu gelernt. Ganz interessant. Vielen, vielen Dank, dass du uns da so konkret Einblicke gegeben hast. Und auch das Konzept 24/7 Hofladen finde ich super toll. Die Landwirtschaft ist wichtig, die ist super wichtig und bei dir kann man aber auch merken, dass du das miteinander kombinierst. Also dein digitales Denken, dein Technikdenken mit Landwirtschaft finde ich ganz inspirierend und interessant. Vielen, vielen Dank, dass du uns heute mal mitgenommen hast hier auf die Reise, wie ihr euch entwickelt habt von einem Milchviehbetrieb zu einem sehr modernen Wagyu-Betrieb mit eigener Direktvermarktung, 24/7 Hofladen. Das ist, denke ich, in der heutigen Zeit schon sehr modern. hier oben bei uns in Nordfriesland Dampfwirtschaft zu betreiben. Also vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne wieder. Vielen Dank für die Einladung. Und wie gesagt, ich wollte irgendwie irgendwann klar so eine Unternehmensgeschichte, dass ich so dass die Person bin, die so nach außen hin wirkt und die für alle irgendwie ein Ansprechpartner sind und die auf den Flyers gedruckt sind. Aber dahinter ist eine ganze Familie, die das unterstützt. Und zu Hause ist jetzt auch viel Arbeit und die Bestellung für den Frühling da. Und der kann jetzt weiterlaufen und ich bin nicht da. Also wie gesagt, da ist schon, da sind viele dahinter und auch mit dem Hofladen, so wie er jetzt dasteht, vom Design, vom Exterieur und Interieur, von der Produktfülle und auch von Marketing, ist Lisa halt auch absolut Steckenpferd, hat sich da sehr verwirklicht. Und das macht so eine Familie natürlich unfassbar stark, wenn jeder mitzieht. Und wie gesagt, dann auch Freiräume sich gegenseitig schafft, um das dann, sagen wir mal, die Idee, die man in der Grundidee vor Jahren mal hatte, dann irgendwie zum Laufen zu bringen.
Ne? Sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ja, hoffentlich.
Jo, bis dann. Ciao, ciao.